In unserer Sendereihe Audimax, das Kontrafunkkolleg, hören Sie heute einen Vortrag des Literaturwissenschaftlers Professor Peter J. Brenner. Sein Thema: Der Geist steht rechts, der Konservatismus im Wandel der Zeit.
Der Geist steht rechts, war der Titel eines Buches des Soziologen Klaus Leggewi, das 1987 im Berliner Rotbuch Verlag erschien. Die Titelwahl ist etwas überraschend, denn eigentlich war und ist man sich einig, dass rechts allenfalls der Ungeist zu finden sei. In dem gut recherchierten und halb reportagehaft aufgemachten Buch verleiht der Soziologe seinem Erstaunen über den eigenen Befund Ausdruck. Über die Feststellung nämlich, dass es in den 1980er Jahren in der Bundesrepublik ernstzunehmende intellektuelle Bewegungen gegeben hat, die politisch als rechtsstehend oder konservativ einzuordnen seien. In der Tat hat der moderne Konservatismus ein zwiespältiges Verhältnis zum Geist. Er verdankt sich nicht einem originären Impuls, sondern er ist entstanden als eine Gegenbewegung gegen die Aufklärung und speziell gegen die Französische Revolution. Der Konservatismusforscher Martin Greifenhagen sprach von der Gleichursprünglichkeit und gegenseitigen Bindung der beiden Bewegungen. Er nannte sein Buch deshalb das Dilemma des Konservatismus. Der Konservatismus bleibt dem verbunden, was er bekämpft. Durch seine Bindung an die Aufklärung ist er dazu verurteilt, eine intellektuelle Bewegung zu sein, obwohl er gerade das nicht sein will. Als intellektueller Wegbereiter des modernen Konservatismus gilt der irische Politiker und Publizist Edmund Burke. Burkes politische Stellungnahmen münden in einer Schrift, die ihm bleibenden Ruhm als Begründer des Konservatismus sicherte: Reflections on the Revolution in France. Diese Betrachtungen über die Französische Revolution erschienen 1790, also bald nach dem Ereignis, das sie kommentieren. Das Buch entspringt unverkennbar einem innenpolitischen Impuls. Es ist von der Sorge inspiriert, die Französische Revolution könnte auf England überspringen und die dortigen wohlgeordneten verfassungsmäßigen Verhältnisse zerstören. Burke hatte eine flinke Feder und er war durchaus auch ein theoretischer Kopf, der aus seinen historischen wie zeitgenössischen Beobachtungen über den Politikbetrieb Schlussfolgerungen von grundlegender Bedeutung ziehen konnte. Die Grundzüge seiner politischen Auffassungen, die dann das Gerüst seiner Reflections bildeten, hatten sich schon lange zuvor in konkreten tagespolitischen Auseinandersetzungen herausgebildet. Burke lässt sich vom Schwung der aktuellen Ereignisse in Frankreich und mehr noch vom Schwung seiner eigenen Beredsamkeit fortreißen. Der Text kennt keinerlei Untergliederung und eine gedankliche Ordnung lässt sich schwer ausmachen. Auch das gehört künftig zu den Merkmalen konservativen Denkens. Der system- und theoriefeindliche Affekt, der flockige Argumentationsduktus, der oft stärker auf den rhetorischen Effekt als auf die Kraft des vernünftig entfalteten Arguments vertraut. Seine ziemlich ungeordneten, man könnte auch sagen konfusen, Betrachtungen haben seinen deutschen Übersetzer Friedrich Gentz manchmal zu ärgerlichen Zwischenrufen in Fußnotenform veranlasst, in denen er auf argumentative Schwächen des Autors verweist. Aber bei allem Durcheinander sind die Maßstäbe von Burkes Revolutionskritik klar zu benennen. Im Zentrum steht die Überzeugung, dass der Aufbau eines Staates nicht aus abstrakten Theorien folgen darf, sondern sich den historisch gewachsenen Gegebenheiten anpassen muss. In ihnen sei mehr Weisheit enthalten, als je ein Theoretiker der Gegenwart sich ausdenken könne. Die französische Nationalversammlung hingegen habe Gesetz und Herkommen, Religion und Eigentum missachtet. Das Festhalten am Alten und Bewährten, und sei es noch so vorurteilsbehaftet, sei stets weniger gefährlich als die furchtbaren Gefahren der Unbeständigkeit. Der von den revolutionären Theoretikern erhobenen und später alles überstrahlenden Forderung nach allgemeinen Menschenrechten stellt Burke eine einfache Beobachtung entgegen. Von Menschenrechten werden die Menschen nicht satt, Lebensmittel und Arzneien werden nicht durch das Gerede von Professoren der Metaphysik herbeigeschafft, schreibt er, und damit hat er wohl nicht ganz Unrecht. In der Sache lehnt er die Menschenrechte keineswegs ab, nur sieht er sie nicht als angeborene Rechte der Menschen, sondern als ererbte Rechte der Engländer, wie sie zwei Jahrhunderte zuvor in der Bill of Rights als Abwehrrechte gegen den Staat postuliert worden waren. Der Leitfaden von Burkes Staatsphilosophie heißt Stabilität. Stabilität auch im Wandel. Alle Veränderungen im Staatsgefüge, deren Notwendigkeit Burke keineswegs bestreitet, müssen sich in einem festgefügten Rahmen bewegen, und dieser Rahmen wird nicht durch die Menschenrechtsideen der Philosophen, sondern durch die historisch bewährten Institutionen vorgegeben. Jedes willkürliche Abweichen von diesen Grundsätzen müsse zu chaotischen Verhältnissen führen und bringe schließlich nur eine Tyrannei hervor. Burke gehörte zu den Ersten, welche die jakobinische Schreckensherrschaft vorausahnten. Gegenaufklärerisch ist das nicht. Auch Burkes Gedanken speisten sich aus dem Denken der Aufklärung, von dem er sich in der Sache nur sehr vorsichtig, im Tonfall aber sehr lautstark abgrenzt. Auch für Burke gilt, der europäische Konservatismus ist ein Kind der Aufklärung. Der zweite Diskursbegründer des modernen Konservatismus neben Edmund Burke war Joseph de Maistre. 1796 erschienen in der Schweiz seine Considérations sur la France, die Betrachtungen über Frankreich. Eine deutsche Übersetzung gibt es erst 1924. De Maistre folgt den gleichen Grundüberzeugungen wie Burke, setzt aber andere Akzente. Mit Burke stimmt er darin überein, dass die Neuerungssucht der Revolution nichts Gutes hervorbringen werde. 15.479 Gesetze habe sie in 6 Jahren erlassen. Das sind ungefähr 2.500 pro Jahr, und das entspricht ziemlich genau der Zahl der Rechtsakte, welche die Europäische Union zum Beispiel im Jahr 2014 erlassen hat. Ein solches Übermaß an gesetzlichen Regulierungen sei Kennzeichen einer schlechten Regierung, meinte Maistre, und das gilt heute wie damals. Unverkennbar ist sein anthropologischer Pessimismus, der sich in dieser Ausprägung noch nicht bei Burke findet, der aber in vielen Verzweigungen des konservativen Denkens wiederkehren wird. Über die Natur des Menschen gibt er sich keinen Illusionen hin. Der Mensch ist schlecht. Zart beseitet war de Maistre nicht. Den Blutrausch der jakobinischen Schreckensherrschaft geißelt er, aber andererseits konstatiert er, dass das menschliche Geschlecht nun einmal zur Gewalt und zur Destruktion neige. In seinen Considérations listet er die endlose Reihe der Kriege seit der Antike bis zur Gegenwart auf. Er versichert, dass sie nicht nur zur menschlichen Natur gehören, sondern auch segensreiche Wirkungen haben können. Immer wenn eine Kultur gar zu arg verweichlicht und lasterhaft geworden ist, dann kann sie, so schreibt er, nur durch Blut wieder gestärkt werden. De Maistre brachte zudem ein weiteres wirkungsmächtiges Thema in die revolutionskritische Debatte ein, die Religion und speziell das Christentum. Das spielt bei Burke keine erkennbare Rolle. Die Religion war für ihn eine stabilitätsgarantierende Institution im Staat, deren spiritueller Gehalt ihm ziemlich gleichgültig blieb. Im Gefolge des Maistres aber wurde für den französischen und freilich weniger deutlich auch für den deutschen Konservatismus die Bezugnahme auf das Christentum ein wichtiger Baustein. Die Revolution sei antireligiös und widerspreche der göttlichen Ordnung. Er meinte nicht die abstrakte Ordnung, an welche die Aufklärer dachten, sondern die konkrete Ordnung des katholischen Christentums. Damit hat de Maistre einigen Anklang gefunden. Zunächst in seiner unmittelbaren Nachbarschaft. Ein wirkungsmächtiger Repräsentant des modernen Konservatismus wurde François-René de Chateaubriand. Sein fünfbändiges Werk »Le Génie du Christianisme« feiert nicht nur die religiöse, sondern mehr noch die kulturprägende Kraft des Christentums, welche die Kunst und die Gefühlswelt des Abendlandes entscheidend geprägt habe. Hierin sind ihm die deutschen Romantiker gefolgt. Chateaubriand war es auch, der den Begriff konservativ eingeführt hat. Eine von ihm 1818 mitbegründete und sehr kurzlebige royalistische Zeitschrift trug den Titel Le Conservateur. Aber weder in Frankreich noch in Deutschland wurde der Begriff zur Kennzeichnung einer politischen Positionierung benutzt, schon gar nicht von den Betroffenen selbst. In dieser Bedeutung setzte sich der Begriff erst im mittleren Drittel des 19. Jahrhunderts durch. In Deutschland haben sich für das Nomen seit den 1930er Jahren die beiden Formen Konservativismus und Konservatismus nebeneinander etabliert. Aber schon Fontane verwendet die Kurzform, die sich inzwischen fast völlig durchgesetzt hat. Auch wenn konservative Sprachnutzer es nicht wahrhaben wollen, handelt es sich hier um eine korrekte Wortbildung. In der Sprachwissenschaft spricht man von Haplologie, dem Silbenschwund. Aber mehr als Demaitre wurde Burke mit seinem Revolutionsbuch in Deutschland und Frankreich zum Stichwortgeber des neu entstehenden Konservatismus. Eine erste anonyme Übersetzung ins Deutsche war bereits wenige Monate nach der englischen Ausgabe erschienen. Seine eigentliche Wirkung in Deutschland entfaltet Burke jedoch erst mit der Übersetzung durch Friedrich Gentz von 1793. Rabiat eingedeutscht wird Burke von den deutschen Romantikern, die sich freilich ihren eigenen Burke zurechtlegten. Der staatstheoretische Vordenker der Romantik, Adam Müller, ein persönlicher Freund des Übersetzers Friedrich Gentz, machte in seinen Elementen der Staatskunst von 1809 aus Burke einen Gewährsmann für Müllers eigene Verklärung mittelalterlich-ständischer Zustände. Eine verfehlte, aber wirkungsmächtige Verzerrung der liberalen und aufklärerischen Impulse, von denen Burkes Revolutionskritik getragen wurde. Burkes kurze Eloge auf die goldene Zeit des Mittelalters mit ihrer Anerkennung von Rang und Geschlecht, Gehorsamsbereitschaft und freiwilliger Unterwerfung wird vom nüchternen Übersetzer Gentz gleich in einer Fußnote zurechtgerückt. Aber die deutschen Romantiker sehen hier den Ansatzpunkt für ihre eigenmächtige Burke-Interpretation. Für die Romantiker bedeutet Konservatismus jetzt die Rückwendung zu einem verklärten, durch das Christentum geprägten goldenen Mittelalter mit einer göttlich legitimierten Ständeordnung, an deren Spitze der Monarch steht. Ihre kanonische Ausformulierung hat diese Auffassung in dem berühmten Essay »Die Christenheit oder Europa« gefunden, den Novalis 1799 schrieb. Zugrunde liegt eine triadische Geschichtsauffassung, die dem linearen Fortschrittsdenken der Aufklärung entgegensteht. Einer harmonischen Urzeit folgt eine Verfallszeit, das ist die revolutionäre Gegenwart, und daraus wird wiederum ein goldenes Zeitalter entstehen. Diese romantischen Vorstellungen werden nicht wieder ganz aus dem Denken des Konservatismus verschwinden, aber es werden Außenseiterpositionen bleiben, über welche der reale Verlauf der Geschichte hinweggegangen ist. Der Konservatismus des 19. Jahrhunderts sah sich mit einer anderen Wirklichkeit konfrontiert. Burke und Demaitre, Chateaubriand, Adam Müller und Novalis waren Intellektuelle, die zugleich auf verschiedene Weise direkt in die Politik verflochten waren, als Abgeordnete, Diplomaten oder Staatsbedienstete. Ihr Konservatismus war eine abstrakte Angelegenheit von elitären Denkern, die sich Gedanken über die beste Staatsverfassung machten. Im 19. Jahrhundert änderte sich die Trägerschicht des Konservatismus. Jetzt kommt das Volk in den Blick. Der Soziologe Karl Mannheim war einer der ersten Theoretiker, der sich in den 1920er Jahren mit dem Konservatismus auseinandersetzte. Zentrale Bedeutung hat seine Unterscheidung zwischen Konservatismus und Traditionalismus. Der Traditionalismus ist eine allgemeine Lebenshaltung, die auf die Bewahrung des Vergangenen abzielt. Den Menschen ist es eigen, schreibt Mannheim, dass sie am Althergebrachten zäh festhalten und nur ungern auf Neuerungen eingehen. Konservatismus ist hingegen ein Denkgebilde, ein weltanschaulicher Sinnzusammenhang, der in jeder Epoche eine andere Gestalt annehmen kann. Das ist eine wichtige theoretische Unterscheidung, deren Grenzlinien sich in der historischen Wirklichkeit jedoch immer wieder verwischen. So auch im 19. Jahrhundert. Das Denkgebilde Konservatismus speist sich nicht mehr aus theoretischen Erwägungen, sondern es will seine Inhalte aus der Beschreibung der gegenwärtigen Wirklichkeit beziehen. Die traditionalistische Lebensform soll in eine Theorie des Konservatismus überführt werden. Dieses Programm verfolgte der Kulturhistoriker und spätere Direktor des Bayerischen Nationalmuseums Wilhelm Heinrich Riehl. In der Mitte des 19. Jahrhunderts veröffentlichte er sein berühmtes fünfbändiges Werk mit dem Titel »Die Naturgeschichte des deutschen Volkes als Grundlage einer deutschen Sozialpolitik«. Dieses Großunternehmen wurde zum Gründungsdokument der akademischen Volkskunde, ein Fach, das sich heute in europäische Ethnologie umbenannt hat, weil das Volk inzwischen verdächtig geworden ist. Aber um eben dieses Volk ging es Riehl. Er habe, so erläutert er sein Programm, den Zusammenhang von Volksart und Landesart, das organische Erwachsen des Volkstumes aus dem Boden nachzuweisen versucht. In der Mitte des 19. Jahrhunderts unterscheidet Riehl zwei mächtige Strömungen. Auf der einen Seite stehen die Mächte des sozialen Beharrens, das sind die Bauern und der Adel. Ihnen gegenüber stehen die Mächte der sozialen Bewegung, das sind die Bürger und das neu entstehende Proletariat. Der erste Band seines Werkes erschien 1851, also bald nach der Märzrevolution von 1848. Über diese Revolution hat er sich einige Gedanken gemacht. Erstaunlich war für ihn, dass sich in einigen Regionen auch die Bauern, die Mächte des Beharrens also, an der Revolution beteiligt haben. Aber sicher zu Recht weist er darauf hin, dass sie von völlig anderen Motiven geleitet waren als die eigentlichen Träger der Revolution, nämlich die städtischen Intellektuellen. Die Bauern wollten zum Alten zurückkehren, die Städter hingegen strebten ein ausgeklügeltes Neues an. Riehl hätte die gleiche Beobachtung schon 50 Jahre früher in Frankreich machen können. In Frankreich gab es kaum intellektuellen Widerstand gegen die alles zermalmende Macht der revolutionären Bewegungen. Aber es gab einen Volksaufstand, der blutig niedergeschlagen wurde. Zu Beginn der 1790er Jahre erhoben sich die Bauern in der Vendée, ganz am westlichen Rand des Landes, nachdem die Französische Revolution gerade die autokratische Herrschaft des Absolutismus durch die totalitäre des Tugendterrors ersetzt hatte. Der Aufstand in der Vendée nahm bereits 1789 seinen Anfang in Form von gewaltlosen Protesten der Bauern gegen die Metropole in Paris. Mit der Einführung der Wehrpflicht und der gewaltsamen Einziehung von Bauernsöhnen wurden die Proteste 1793 gewalttätig und nahmen konterrevolutionäre Ausmaße an. Am Ende wurden die Proteste von der Zentralregierung mit historisch zuvor unbekannter Brutalität niedergeschlagen. Historiker rechnen heute mit 150.000 bis 300.000 Toten. Manche sprechen vom ersten Genozid der Neuzeit. In diesem Aufstand mischten sich viele Motive. Eine starke katholische Prägung spielte ebenso eine Rolle wie royalistische Loyalität. Zugleich handelte es sich um eine Verteidigung der eigenen Lebensart und des eigenen Lebensraumes gegen den Zugriff einer zentralistischen, von Paris ausgehenden Nivellierung im Zeichen der Zivilisierung und Modernisierung. Die traditionalistische Lebensform und die konservative Geisteshaltung gehen hier ineinander über. Der Aufstand in der Vendée war der Aufstand einer bestimmten Schicht, die sich gegen die unvermeidlichen Zerstörungen zur Wehr setzte, die der Modernisierungsprozess mit sich brachte. Allzu oft hat es solche Aufstände nicht gegeben, in denen sich lebensweltliche, politische und auch ökonomische Motive ununterscheidbar miteinander vermischen. In Deutschland gab es in den späten 1920er Jahren die radikalisierte Landvolkbewegung in Schleswig-Holstein, die in ihrer Hochzeit rund 150.000 Bauern zu einer Demonstration mobilisieren konnte und die auch vor Bombenattentaten nicht zurückschreckte. Auch hier vermischten sich ideologische, politische und ökonomische Motive, die zu einigen Überschneidungen mit der erstarkenden nationalsozialistischen Bewegung führten. Hans Fallada hat das 1931 in seinem Roman »Bauern, Bonzen und Bomben« beschrieben. Ein bemerkenswertes Aufflackern dieser halb verschollenen Tradition gab es im Frühjahr 2018 in Frankreich. Es ist wohl kein Zufall, dass die Gilets jaunes, die Gelbwesten-Proteste, ihren Ausgang in der nordwestlichen französischen Provinz nahmen, im Département 44, Loire-Atlantique, in der Region also, in der auch die Vendée gelegen ist. Die ersten Facebook-Aufrufe zu den Protesten begannen bereits im Februar 2018 in der Gegend um Nantes und trugen entsprechend die Hashtag-Kennung Colère44, zu Deutsch Zorn44. Der Zorn der Bevölkerung in dieser Region war damals und ist heute nicht nur der für Frankreich typische Zorn der Provinz gegen die zentrale Pariser Regierung. Er ist zugleich das Aufbegehren der einfachen Bevölkerung gegen die moralischen Tugendanmaßungen einer elitären, intellektuellen Priesterherrschaft. Dieses Aufbegehren reicht weit über die akuten Protestbewegungen hinaus. Es ist die Reaktion der Mittelklasse auf eine doppelte Verunsicherung. Eine Verunsicherung, die eben nicht nur den sozialen und ökonomischen, sondern in erster Linie den kulturellen Status bedroht. Sie geht mit der demografisch unterfütterten Befürchtung einher, irgendwann einmal zur kulturellen Minderheit zu werden. Der französische Sozialgeograf Christophe Guilly hat mit seiner kartografischen Erfassung der France périphérique, in Deutschland würde man vom ländlichen Raum sprechen, präzise sozialstatistische Daten ermittelt. La France périphérique ist der Lebensraum der kleinen Leute. Guilly nennt sie les classes populaires, die 60% der französischen Bevölkerung ausmachen. Ihnen steht das Frankreich der Metropolen gegenüber. In der Metropole leben die lokalen Eliten, die Führungskräfte, les cadres, und die Immigranten. Die einen haben die Mehrheit, die anderen üben die Herrschaft aus. Guilly verwendet für diese herrschende Minderheit den glücklichen Begriff der classe dirigeante, der sich schlecht übersetzen lässt. Man könnte an den von Helmut Schelsky in polemischer Absicht eingeführten Begriff der Priesterherrschaft der Intellektuellen denken. Diese classe dirigeante übt ihre Herrschaft nicht im klassischen, also im politischen oder ökonomischen Sinne aus. Sie herrscht, indem sie die Kultur dominiert, und zwar nicht nur die Hochkultur, sondern auch die politische Kultur, die Medien, die Alltagskultur und die allgemeinen Lebensverhältnisse. Die lokalen Heloten im ländlichen Raum haben andere Vorstellungen vom guten Leben als die globalen Eliten und erst recht als die Immigranten in den Banlieues der Metropolen. Guilly beobachtet einen Prozess der Reterritorialisierung, eine Neigung zur lokalen Verwurzelung, Investitionen in das eigene Haus, in die sozialen Beziehungen in der Nachbarschaft. Dementsprechend die politischen Zielvorstellungen, nationalstaatliche Souveränität, wirtschaftlicher Protektionismus, Erhaltung der öffentlichen Infrastruktur, Regulierung von Migrantenströmen, die Aufrechterhaltung von Grenzen. Politische Einstellungen und Lebensformen rücken wieder zusammen. Wenn diese Stimmen im politischen Raum laut werden, heißen sie populistisch. Genau das sind sie auch, die Stimme des Volkes. In diesem Kampf um die kulturelle Deutungsherrschaft kann es passieren, dass ganze Landstriche unter Faschismusverdacht gestellt werden. Das ehemalige Hamburger Nachrichtenmagazin Der Spiegel veröffentlichte bereits 2018 eine Titelgeschichte zum Thema Sachsen, wenn Rechte nach der Macht greifen. Für das Titelblatt verwendete es eine braune Frakturschrift, von der die bildungsfernen Redakteure immer noch glauben, es sei eine Nazischrift. Der britische Publizist David Goodhart hat, unabhängig von Guilly, die gleichen Phänomene in Großbritannien beschrieben. Goodhart unterscheidet die Somewheres und die Anywheres, die sesshaften und die ruhelosen nomadischen Existenzen. Die Grenzmarkierung verläuft entlang der Bruchlinien höhere formale Bildung und Mobilität, womit gleichermaßen die soziale Aufstiegsmobilität wie die räumliche Mobilität gemeint ist. Die Anywheres sind inzwischen zum Problem geworden. Bereits in der Mitte des 17. Jahrhunderts hat der französische Philosoph Blaise Pascal es geahnt. Er vermerkte, dass das ganze Unglück dieser Welt daher rühre, dass die Menschen nicht ruhig in ihrem Zimmer sitzen können. Aus dieser Konkurrenz der Lebensformen entwickeln sich politisch wirksame Haltungen. In den USA werden die Wähler der Republikaner als wertkonservativ, religiös, staatskritisch und im ländlichen Raum verwurzelt beschrieben. Das sind eben die Hillbillies, denen der amerikanische Vizepräsident J.D. Vance, der selbst dazugehörte, eine Elegie in Buchform gewidmet hat. Für sie haben sich Sprachregelungen herausgebildet, mit denen die Classe dirigeante ihre Abneigung bekundet. Der Sprecher des französischen Präsidenten, Macron, nannte sie Kettenraucher und Dieselfahrer. Der vorangehende Präsident Hollande soll von den Sans-Dents, den Zahnlosen, gesprochen haben. Die amerikanische Präsidentschaftskandidatin erfand 2016 den Basket of Deplorables, den Korb erbärmlicher Menschen. In Deutschland gibt man sich weniger sprachschöpferische Mühe. Hier heißen sie schlicht Nazis. Aus jeder dieser Charakterisierungen spricht das Erstaunen der meinungsherrschenden Klasse, dass es solche Menschen überhaupt gibt und die Überzeugung, dass es sie eigentlich nicht geben dürfe. Denn die richtigen Menschen sind anders. Sie sind linksliberal, Anhänger offener Grenzen, sie fordern gesellschaftliche Diversitäts- und Wohlfahrtsprogramme und sie sind atheistisch. Zumindest glauben sie nicht an eine Religion, aber immerhin doch an den Klimawandel. Man sei eben weltoffen, heißt es in der Summe. Dieses Zauberwort wurde in seiner heutigen Bedeutung von Wilhelm Heinrich Riehl in die deutsche Sprache eingeführt. Riehl beschreibt damit die Anrainer von Rhein, Main und Donau. Sie seien weltoffen, heißt es dort, im Weltverkehr sich bildend und abschleifend. In modernen Ohren klingt das nicht schlecht, aber Riehl hat es nicht besonders freundlich gemeint. In diesem Weltverkehr nämlich werden die regionalen Besonderheiten abgeschliffen, die jeweils eigene regionale Kultur geht verloren. Und scharfsichtig erkennt Riehl, dass das reichste Maß politischer Freiheit gerade dort zu finden sei, wo die Sitten des Volkes nicht nivelliert, sondern im Gegenteil recht fest und scharf geprägt wurden. Die Region, in der man lebt, ist mehr als ein Stück bewohnter Erdoberfläche. Sie ist Heimat. Ein Raum, der seinen Bewohnern vertraut ist, dessen Sitten und Gebräuche sie kennen, in dem sie langfristige soziale Beziehungen entwickelt haben, dem sie durch Tradition verbunden sind und in dem sie finden, was sie zum Leben brauchen. Heimat, dieser Schlüsselbegriff des Konservatismus, ist von theoretischen Überlagerungen erstaunlich frei geblieben. Es wird auch von Juristen kaum wahrgenommen, geschweige denn ernst genommen, dass die Heimat in Deutschland Verfassungsrang hat. Artikel 3 Grundgesetz legt fest, dass man nicht nur nicht wegen seiner Herkunft, sondern auch nicht wegen seiner Heimat benachteiligt werden dürfe. Diese verfassungsrechtliche Besonderheit bezieht sich offenkundig auf die bundesdeutsche Nachkriegssituation, in der die Rechte der Heimatvertriebenen in ihrer neuen Umgebung besonders geschützt werden mussten. Heimat ist der Raum, der Geborgenheit verspricht, und seine emotionale Überladung kann leicht zur Verkitschung einladen. Das Bedürfnis nach Heimat in seiner verbalisierten Form lässt sich zurückverfolgen ins späte 18. Jahrhundert. Eine frühe verbale und damit auch schon reflektierte Ausformulierung erfährt es in Pestalozzis Roman Lienhard und Gertrud aus den 1780er Jahren. Rund 80 Jahre später eröffnet Gottfried Keller seinen grünen Heinrich mit einem langen Kapitel Lob des Herkommens, in dem die räumliche Bindung ergänzt wird durch eine soziale Gebundenheit, welche durch Tradition gestiftet wurde. Es ist kein Zufall, dass der Heimatbegriff im ausgehenden 18. Jahrhundert entsteht und dass er in bestimmten Phasen der folgenden Jahrhunderte immer wieder neue Konjunkturen erfährt. Denn auch das Konzept Heimat gehört zu jener großen Gegenbewegung, welche der Zivilisationsprozess hervorgebracht und gegen sich selbst gerichtet hat. Modernisierung erzeugt unentwegt Verlusterfahrungen und sie bringt zugleich Entschädigungen für die Verluste hervor. Der Philosoph Joachim Ritter hat das in seiner Kompensationstheorie ausgearbeitet und Hermann Lüppe hat es weiter verfolgt. Die Sehnsucht nach Natur und Landschaft, der Wunsch nach dem normalen Leben, der Rückgriff auf die Tradition, auf ihre Feste und ihre Rituale werden zum Gegenpol der Modernisierungskräfte. Dieser Gegenpol ist aber nicht mehr in der Wirklichkeit greifbar. Die Landschaft ist zerstört, die Heimat ist verloren, das Stadtbild ist fremd geworden, die Vergangenheit ist vergangen, die Traditionen sind im Kommerz unterworfen oder werden im Museum verwaltet. Wer Heimat sagt, gibt sich als konservativ zu erkennen. Fortschrittlichen Betrachtern erscheint die Heimat immer als reaktionär. Aber es gibt Zeiten, in denen auch die progressivsten politischen Strömungen um das Eigentumsrecht am Heimatbegriff rangeln. Der marxistische Feuerkopf Ernst Bloch lässt sein Hauptwerk Prinzip Hoffnung im dritten Band auf Seite 1628 mit eben diesem Wort enden: Heimat. Selbst in der DDR wollte man nicht davon lassen. Das offiziöse kleine politische Wörterbuch von 1978 versichert, dass die Heimat der Bürger im sozialistischen Staat ein Teil ihres Vaterlandes geworden sei, während das Wort Heimat im Kapitalismus nur chauvinistische Gefühle erwecken und die Ausbeutung der Arbeiterklasse verschleiern solle. Von Riel bis Bloch findet sich eine Ahnung, dass die Heimat ein revolutionäres Potenzial birgt, von dem man seit den Aufständen in der Vendée weiß, dass es auch einmal zur Entladung kommen kann. Es war ein kluger Schachzug, dass sich ein bayerischer Bundesinnenminister 2018 die Zuständigkeit für Heimat in seine Ressortaufgaben hineinschreiben ließ und sie auch in den Namen des Ministeriums aufnahm. Wenn eine Abteilung des Bundesinnenministeriums die Heimat verwaltet, werden keine allzu großen revolutionären Impulse mehr von ihr ausgehen können. Das war wohl der Hintergedanke. Die Heimat hat damit auch in postmodernen Zeiten ihren regierungsamtlichen Schutz und Segen erhalten. Die Nation hingegen kommt in Deutschland nicht so glimpflich davon. Als eine der größten Verirrungen des Konservatismus erscheint in postmoderner Perspektive der Nationalismus, gegen den sich speziell in Deutschland eine derart große Aversion entwickelt hat, dass selbst das Zeigen der Nationalfarben zum Verdachtsfall werden kann. Es war ein langer Weg, bis es so weit gekommen war. Denn konservativ waren die nationalen Bewegungen Europas in ihren historischen Ursprüngen keineswegs. Sie hatten vielmehr ihre Wurzeln in der Französischen Revolution. Erst sie entfesselte die nationalen Kräfte, um sie gegen die überkommene, absolutistische Staaten- und Gesellschaftsordnung zu mobilisieren. Damit wurden jedoch Geister beschworen, die sich nicht wieder einfangen lassen. Auch in den von Napoleon beherrschten europäischen Ländern entstanden nationale Bewegungen, die sich gegen die Fremdherrschaft richteten und die enorme emotionale Energien zu entfesseln wussten. In Deutschland wurden Johann Gottlieb Fichte, Ernst Moritz Arndt und Heinrich von Kleist zu den Herolden eines Nationalgefühls, das im Befreiungskampf gegen Napoleon seine emanzipatorische Kraft entfaltete. Im Rückblick erscheinen diese Prozesse als Teil eines größeren Zusammenhangs. Neben der französischen hat auch die industrielle Revolution die tradierten gesellschaftlichen Verhältnisse aufgelöst und Platz für neue Entwicklungen geschaffen. Marx und Engels haben das in ihrem kommunistischen Manifest Metaphern stark beschrieben. Der Nationalstaat, das Nationalgefühl, der Nationalstolz füllten die Bindungslücke, welche die Zerstörung der alten Welt hinterlassen hatte. Und nicht nur das. Die Nation enthielt im 19. Jahrhundert auch ein Versprechen, das Versprechen von Demokratie und Liberalität. Die nationalen Bewegungen dieser Jahrzehnte um die Jahrhundertmitte, allen voran die Burschenschaften, waren die Bannerträger des Fortschritts und nicht die Gralshüter der Reaktion. Das wurden sie erst später. Die Nation bot eine Identifikationsmöglichkeit für den Einzelnen an, ohne seine Individualität zu beschneiden. Das Angebot erscheint unter modernen Gesichtspunkten als verfassungsschutzrelevant. Es gilt einem Staatsvolk, das seine Identität aus seinem kulturellen Erbe bezieht, aus seiner Sprache, seiner Religion, seiner Literatur, seiner Kunst, seiner Sitten und Gebräuche und seiner gemeinsamen Geschichte, im Guten wie im Schlechten. Mit der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert werden die Positionen des Konservatismus neu sortiert. In seinem letzten vollendeten Roman hat Theodor Fontane 1897 das Urbild des Konservativen gezeichnet. Es ist Dubslav von Stechlin. Fontane beschreibt eine Zeitenwende, auch eine Zeitenwende in der Entwicklung des Konservatismus in Deutschland. Dubslav von Stechlin ist ein altpreußischer Junker, einer der letzten seiner Art, Vertreter eines alten märkischen Adelsgeschlechts. Er lässt sich überreden, im Wahlkreis Rheinsberg-Wutz für die konservative Partei zu kandidieren. Er verliert die Wahl zu seiner Freude gegen einen Kandidaten der Sozialdemokratie, der in Fontanes Roman die neue Zeit verkörpert. Aber auch in seiner eigenen konservativen Partei ist der alte Stechlin bereits ein Außenseiter. Sein bedächtiger Konservatismus wird nicht mehr geschätzt. In der Partei gewinnen andere die Oberhand, die Ultras und die Scharfmacher, wie sie genannt werden, denen der alte Stechlin zu lau erscheint. Die konservative Partei wird von dieser neuen Schicht repräsentiert, dem Bourgeois und Parvenu, wie sie im Roman genannt werden, und von denen gesagt wird, dass sie so ziemlich das Schlechteste sind, was einer sein kann. Es sind gerade die Profiteure des Fortschritts, welche nicht nur die altadligen Restbestände der Gesellschaft hinwegfegten, sondern ihnen auch noch ihre Ideologie wegnahmen. Konservativ sind jetzt die Bürger, die fast 200 Jahre lang seit der Aufklärung das Banner des Fortschritts vor sich hergetragen haben, und so ist es bis ins 21. Jahrhundert geblieben. Mit seiner Verbürgerlichung hat sich der Konservatismus mit dem Fortschrittsglauben der Aufklärung nicht nur abgefunden, sondern ihn ins eigene Programm aufgenommen. Eine neue Zeit bricht an, ich glaube eine bessere und glücklichere, meint der fast schon sozialdemokratische Pastor Lorenzen. Während sich der politische Konservatismus zügig mit den neuen wirtschaftlichen und sozialen Gegebenheiten arrangiert, radikalisiert sich der intellektuelle Konservatismus. Der Geist wird immer rechter. Um die Wende zum 20. Jahrhundert mehren sich die antimodernistischen Strömungen und Manifeste. Sie artikulieren ein allgemeines Unbehagen an der sozialen und kulturellen Wirklichkeit. Diese Jahrzehnte vor dem Ersten Weltkrieg waren eine der herausragenden Blütezeiten in der deutschen Geschichte. Zugleich waren sie aber auch die Zeit einer kulturellen Krise. Die unklaren Zeitverhältnisse haben einige geistige Verwirrungen hervorgerufen, die traditionell unter dem Stichwort Konservatismus verbucht werden. Jetzt erst füllt sich das Ideenarsenal des Konservatismus mit jenen Versatzstücken, die man später und bis in die Gegenwart als rechts bezeichnen wird. Die stilprägenden Autoren waren in Deutschland Paul de Lagarde und Julius Langbehn. In Lagardes deutschen Schriften von 1878 und Langbehns Erfolgsbuch Rembrandt als Erzieher von 1890 finden sich die Topoi konservativer Kulturverfallskritik, die fortan zur eisernen Ration des Konservatismus gehören werden. Es geht gegen Kapitalismus und Liberalismus, gegen Materialismus und Wissenschaft, gegen die herrschende Kultur und auch gegen den modernen Staat. Der ganz außerordentliche Erfolg von Langbehns verworrenem Buch bezeugt das Bedürfnis des deutschen Publikums nach einer Reaktion auf die rationalistische, bürokratisierte und industrialisierte wilhelminische Gesellschaft. Schließlich gehört auch eine ordentliche Portion Antisemitismus zu den Selbstverständlichkeiten des konservativen Denkens in diesen Jahrzehnten. Nach dem Ersten Weltkrieg entwickelte sich der Konservatismus deutlich weiter, aber unter anderen Vorzeichen. Konservatives Denken wurde zu einer scharfen Waffe im politischen Kampf. Zum gemeinsamen Nenner der verschiedenen konservativen Strömungen wurde der Kampf gegen die real existierende Weimarer Republik, gegen die Demokratie und gegen den Liberalismus. Die einzelnen Versatzstücke dieses Denkens waren längst bekannt, aber sie erhielten gleichermaßen eine intellektuelle wie eine realpolitische Zuspitzung und vor allem, sie waren nicht mehr nur ein geistiges Geschehen zwischen zwei Buchdeckeln. Jetzt erhielten sie ihren Sitz im Leben der jungen Generation, die den Krieg überlebt hatte. Ihre Fronterfahrung wird zum Gemeinschaftserlebnis verklärt und mit einem kämpferischen Ethos verbunden. Ernst Jünger verlieh ihm wirkungsmächtigen literarischen Ausdruck. Die Staatsrechtler Karl Schmidt und Rudolf Smend lieferten intellektuelle Schützenhilfe und der Philosoph Martin Heidegger schuf den philosophischen Überbau. Konservativ im überkommenen Sinne war das alles nicht. Diese Bewegungen waren im Gegenteil von einem revolutionären Elan und vor allem von einem antibürgerlichen Affekt getragen. Vieles davon konnte nahtlos in den Nationalsozialismus übernommen werden und manches andere hat geholfen, ihm den Boden zu bereiten. Dass der Nationalsozialismus seinem Selbstverständnis nach als eine revolutionäre Bewegung angetreten war, ist im Gedächtnis der Nachwelt buchstäblich ausgelöscht worden. Während des Dritten Reiches gab es weder publizistische noch politische Spielräume für konservative Bestrebungen. Kleinere nationalkonservative Gruppierungen konnten sich in der Wehrmacht halten. Prominent in der Erinnerungskultur wurde der Kreisauer Kreis um den Grafen Helmut James von Moltke. Hieraus ging das Attentat vom 20. Juli 1944 hervor. Es zielte auf die Beseitigung der Hitler-Diktatur, aber keineswegs auf die Wiederherstellung der Weimarer Republik. Im Gegenteil. Die Demokratie war den Vordenkern des Widerstandes durch die Erfolge der Nationalsozialisten bei den Volksmassen noch suspekter geworden. Besonders ausgereift scheinen ihre Pläne für die künftige Staatsform nicht gewesen zu sein. Dass sie aber nicht demokratisch sein würde, ist ausgemacht. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden in Westdeutschland die politischen Grenzlinien neu gezogen. Man hat der Bundesrepublik der ersten Jahrzehnte nachgesagt, sie sei strukturell konservativ, kritische Stimmen sprachen von einer Restaurationsepoche. Gemeint war, dass die Politik auf Konsolidierung und Bewahrung angelegt war. Jedenfalls hat dieses Konzept große Akzeptanz in der Bevölkerung gefunden. Wiederaufbau, Westbindung, soziale Marktwirtschaft hießen die Leitlinien. Das war selbsterklärend und benötigte keine programmatischen Diskussionen. In der Bundestagswahl von 1957 gewannen die Unionsparteien 50,2% der Stimmen mit dem einfachen Slogan »Keine Experimente«. Ein größerer Wahlerfolg wurde in der Bundesrepublik nie erzielt und schlichter kann man den konservativen Grundkonsens dieser Jahre nicht zusammenfassen. Ganz am Rande dieses breiten Konsens entwickelte sich eine rechtsintellektuelle Szene, deren Kristallisationspunkt war zunächst der Mythos der konservativen Revolution, der kurioserweise aus der Schweiz importiert wurde. Im Wesentlichen ist er eine Konstruktion des Philosophiedoktoranden Armin Mohler. Er legte 1949 in Basel seine Dissertation unter eben diesem Titel vor, die konservative Revolution. Damit griff er auf eine Formulierung zurück, die der Österreicher Hugo von Hofmannsthal 1927 in seinem berühmten Essay »Das Schrifttum als geistiger Raum der Nation« geprägt hatte. Dessen vergeistigter Traditionalismus war aber ziemlich weit entfernt von Mohlers rabiatem Revolutionskonservatismus. Mohler reinigt seinen revolutionären Konservatismus von allen Schlacken alteuropäischer Tradition, insbesondere der des Christentums. Ihr Ziel sei der Umschuss aller Werte und Institutionen, auf welchen die Französische Revolution gegründet sei, und für die Rechtsintellektuellen der Weimarer Republik seien dies in erster Linie der Parlamentarismus und die Demokratie gewesen. Eine eigene Abzweigung in der Entwicklung des Rechtsintellektualismus ist die Nouvelle Droite, die neue Rechte in Frankreich. Zum Spiritus Rector der Nouvelle Droite wurde der heute noch aktive Alain de Benoist. Zu den Leitkonzepten dieser neuen Rechten gehört der Ethnopluralismus. Das ist die eigentlich auf Johann Gottfried Herder zurückgehende Vorstellung einer Verschiedenheit und doch Gleichwertigkeit der Völker. Ethnopluralismus ist ein schillernder Begriff, hinter dem sich viel verbergen kann. Nicht selten, und so auch bei Benoit, hat eine mehr oder weniger ausgeprägte rassistische Färbung. Das sind politische Randerscheinungen, die sich in den deutschsprachigen Ländern nicht haben durchsetzen können. Auch publizistisch und institutionell hat sich dieser Rechtsintellektualismus nicht etabliert. Der politische und gesellschaftliche Konservatismus in den westlichen Demokratien hat eine andere Richtung eingeschlagen. Auf verschlungenen Wegen ist die individuelle Freiheit in den Wertekanon des Konservatismus aufgenommen worden. Freiheit gehörte einst zu den Leitbegriffen der Französischen Revolution. Liberté, Égalité, Fraternité hieß es dort bekanntlich. Und dieses Erbe haben alle fortschrittlichen politischen Bewegungen aufgenommen und weitergetragen. Das Gegenmodell der Konservativen hieß hingegen Einbindung des Einzelnen in eine göttliche Ordnung, in eine Ständegesellschaft, in eine Volksgemeinschaft. Aber es liegt in der Logik des Konservatismus seit seinen Anfängen, dass er sich als Gegenbewegung gegen hegemoniale Entwicklungen immer wieder neu definiert. Und wenn die ursprünglichen Freiheitsbewegungen totalitär und dogmatisch geworden sind, dann wird der Konservatismus eben liberal und aufgeklärt. Es ist also gar nicht so überraschend, dass Staatsmänner wie der US-amerikanische Präsident Donald Trump und der wirtschaftslibertäre argentinische Präsident Javier Milei als Konservative wahrgenommen und geächtet werden. Der bayerische Ministerpräsident und CSU-Vorsitzende Franz Josef Strauß hat bei einer Wahlkampfveranstaltung 1978 in Neustadt bei Coburg eine viel zitierte Sentenz geprägt. Konservativ heißt nicht nach hinten blicken, konservativ heißt an der Spitze des Fortschritts marschieren. Strauß fasst hier nicht nur das Grundsatzprogramm seiner Partei von 1968 in einem Satz zusammen, sondern auch die tatsächliche Entwicklung des politischen und des intellektuellen Konservatismus. Denn die fortschrittlichen Technokraten standen plötzlich in der öffentlichen Wahrnehmung an der Seite des politischen Konservatismus, wie der verbissene, in den 1960er Jahren begonnene und bis heute immer wieder auflagernde Streit um die Nutzung von Kernkraft zeigt. In den 1970er und 1980er Jahren gab es in der Bundesrepublik ein bemerkenswertes Gezerre um die Eigentumsrechte an dem Wort konservativ. Klaus Leggewies Buch über den Geist, der rechts steht, war aus der Furcht heraus geschrieben, dass dieser Geist in der Bundesrepublik Geländegewinne erzielen könne. Das Buch handelt von dem Versuch der Unionsparteien, konservatives Denken durch seine Institutionalisierung politisch schlagkräftig zu machen. Den Anschluss an die genuinen Rechtsintellektuellen scheute man nicht nur, man hätte ihn auch nicht brauchen können. Leggewie berichtet über eine ganze Reihe von Einrichtungen, die man heute konservative Thinktanks nach amerikanischem Vorbild nennen würde. Das Kieler Institut für Weltwirtschaft, die Hans-Martin-Schleyer-Stiftung, das Studienzentrum Weikersheim oder das Institut für Gesellschaftswissenschaften Walberberg gehörten dazu. Sie alle zielten darauf, den Konservatismus nach der 68er-Episode nicht nur wieder salonfähig zu machen, sondern ihn auch zu modernisieren. Viel ist nicht daraus geworden. Sowohl die in den 1970er Jahren initiierte Tendenzwende, wie auch die von Helmut Kohl 10 Jahre später beschworene geistig-moralische Wende der Bundesrepublik, haben sich als Strohfeuer erwiesen. In Deutschland haben sich solche Initiativen 1986 erledigt. Der Historikerstreit, der mit harten und ziemlich unakademischen Bandagen ausgefochten wurde, hatte gezeigt, wo die Diskursherrschaft liegt. Das ist über Jahrzehnte hinweg, auch über die Wiedervereinigung hinaus, so geblieben. Moralische und geistige Entwicklungen können nun einmal nicht am Reißbrett von Parteizentralen oder Denkfabriken entworfen werden. Allzu ausgefeilte Theorien des Konservatismus gab es ohnehin nicht, auch wenn professorale Theoretiker wie Arnold Gehlen, Helmut Schelsky, Günter Rohrmoser oder, mit einem anderen Ansatz, Hermann Lübbe, wichtige Bausteine zur konservativen Selbstverständigung erarbeitet haben. In diesem Konservatismus werden die Errungenschaften der modernen Zivilisation, technische Entwicklungen und demokratische Errungenschaften nicht nur hingenommen, sondern ausdrücklich begrüßt. Das war modern gedacht, untermauerte aber zugleich den Anspruch eines jeden Konservatismus auf stabile gesellschaftliche Verhältnisse. Konservativ sind jene Staats-, Gesellschafts- und Lebensformen, die der Wohlstandssicherung dienen. In den 2020er Jahren arbeitet sich langsam der Begriff der Normalität als Kristallisationskern konservativen Denkens und als Wunschvorstellung konservativer Politik heraus. Aber Normalität ist kein definierter Zustand, sie ist eine Variable im historischen Prozess. Die Normalität des Dritten Reichs wird sich niemand zurückwünschen und die der DDR nur wenige. Die Normalität, von der jetzt die Rede ist, ist die Normalität eines bürgerlichen Lebens. Dieser Konservatismus hat seinen Sitz im Leben, nicht in den Redaktionsstuben der Medienhäuser, den Lehrstühlen der Hochschulen oder den PR-Abteilungen der Parteizentralen. Von den Wonnen der Gewöhnlichkeit hat Thomas Mann in seiner Erzählung Tonio Kröger von 1903 gesprochen. In dieser Erzählung verteidigt Tonio Kröger seine Bürgerliebe zum menschlichen, lebendigen Gewöhnlichen. Allerdings war das noch nicht politisch gemeint. Aber diese Wonne der Gewöhnlichkeit sollte man auch politisch zu schätzen wissen in einem Land, das zwei Weltkriege und zwei Diktaturen hinter sich und eine Finanz-, eine Migrations- und eine Energiekrise vor sich hat. Eine Philosophie der Normalität ist eine Philosophie der Bürgerlichkeit. Sie weiß sich Recht und Ordnung, Maß und Mitte, dem Common Sense verpflichtet. Die Österreicher sprechen vom Hausverstand, der in Deutschland leicht eine Hausdurchsuchung zur Folge haben kann, wenn er sich öffentlich kundtut. Diese bürgerliche Normalität verlässt sich nicht auf den Staat. Denn wer mit dem Fluch des Normalseins behaftet ist, wird das segensreiche Wirken des allsorgenden Staates nur von der einen Seite, der Geberseite, kennenlernen und nicht von der Empfängerseite. Deutschland ist bunt, sagt man gerne. Langsam wird es aber zu bunt, so bunt, dass die Gesellschaft nicht mehr funktionieren und ihr Wohlstands- und Sicherheitsversprechen nicht mehr halten kann. Denn auch die moderne Gesellschaft gründet nicht auf bunten Fantasiewerten, sondern auf alten bürgerlichen Tugenden, deren Unverzichtbarkeit in schwierigen Zeiten hervortritt. Der Philosoph und Pädagoge Otto Bollnow hat vor einem halben Jahrhundert diese bürgerlichen Tugenden letztmals vermessen und, fern von aller Euphorie, nüchtern nach ihrem praktischen Gebrauchswert gefragt. Moralische Fragestellungen stehen dabei nicht zur Debatte. Bollnow verweist schlicht auf die Funktionalität dieser bürgerlichen Tugenden, die ein gesittetes Zusammenleben, erfolgreiches wirtschaftliches Handeln und bürgerlichen Wohlstand überhaupt erst ermöglicht haben. Vernünftig ist, wer den Ausnahmezustand vermeidet, sagte der Philosoph Odo Marquardt in Anspielung auf ein Diktum von Carl Schmitt, und diese Art von Vernunft ist die Vernunft der Konservativen.
In unserer Sendereihe Audimax, das Kontrafunkkolleg, hörten Sie den Vortrag »Der Geist steht rechts. Der Konservatismus im Wandel der Zeit« von Professor Peter J. Brenner. Auch diese Sendung ist auf unserer Webseite kontrafunk.radio als Podcast abrufbar.